Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
So, jetzt geht's los. Ja, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder zum Thema Wiedehopf. Den Namen des Vogels kennen wahrscheinlich viele, aber vielleicht haben nicht ganz so viele den Vogel schon mal gesehen. Er ist nämlich schon selten geworden in Deutschland und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder den Lenny zu Gast habe. Wir haben ja schon mal über den Ziegenmelker gesprochen. Sag mal guten Tag, Lenny.
Ja, hallo.
Genau. Wir kennen uns ja über Carsten Nitsch, mein Freund Carsten aus der Lausitz. Und nicht zufällig wohnt auch der Lenny in der Lausitz, ganz in der Nähe vom Carsten, in einer ganz tollen Gegend in der Nähe der Slaner Heide. Ist doch so, ne?
Richtig, genau. Also ich wohne ja so knapp 2 Kilometer unterhalb von der Slaner Heide. Die Slaner Heide ist ja etwas erhöht und ich wohne direkt zwischen der Slaner Heide und der Spree, die durch Spremberg fließt.
Genau, wir haben ja schon mal sehr lange, über 1,5 Stunden, glaube ich, so ungefähr, über den Ziegenmelker gesprochen. Nicht ganz so lange haben wir uns vorgenommen, wollen wir heute uns mit dem Wiedehopf vergnügen. Wir sind jetzt gerade wieder in Kontakt gekommen, weil der Lenny ist ja nicht nur ein guter Fotograf, sondern auch ein sehr guter Filmer. Und ich brauchte für ein paar Seminare, die ich gebe, so kleine Filmchen, in denen man mal so erklären kann, worum geht es eigentlich da. Es ist jetzt auch einer auf der Homepage verfügbar zum Thema Spurenlesen, Fährtenlesen. Und das könnt ihr euch mal gerne ansehen. Und wer solche Fotos mag, wer solche Landschaften und solche Tiere mag, der hat gerade Glück. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, aber es ist kurz vor Weihnachten. Es geht das neue Jahr bald los und da gibt es von Lenny was genau?
Also es gibt wie jetzt, glaube ich, seit fast 7 Jahren Jahreskalender für natürlich das folgende Jahr, nicht jetzt das alte, das ist ja schon bald vorbei.
Achso, die gibt es noch im Angebot, die alten wahrscheinlich.
Genau, die gibt es noch im Angebot. Für 4 Wochen kann man noch ganz alte Kalender kaufen bei mir. Nein, man kann 3 wunderbare Kalender kaufen für das Folgejahr, für 2025. Und ich habe mir wieder in diesem Jahr beziehungsweise fürs nächste Jahr etwas ausgedacht. Es gibt wieder einen A4-Kalender im Hochformat, wo man sich auch noch so ganz altmodisch noch was eintragen kann. Und dann gibt's natürlich auch wieder die Standardkalender, die DIN A3-Querkalender. Einmal gibt es den Kalender nur mit Tiermotiven und dann gibt es einen DIN A2, das ist dann der etwas größere Kalender, wo nur wunderschöne Landschaftsaufnahmen aus der Lausitz dabei sind. Und da ist übrigens ein Bild in diesem Jahr dabei für 2025, welches man, glaube ich, so schnell doch nicht mehr fotografieren kann. Das sind nämlich Polarlichter, die wir hier in diesem Jahr in der Lausitz auch mal erleben konnten im Juni. Und das Bild ist dann auch im nächsten Jahr im Kalender mit drin.
Vielleicht noch 2, 3 Worte von mir dazu. Das ist jetzt nicht nur ein normaler Werbeblock, jetzt kauf mal schön den Kalender, da gibt's jetzt einen, der macht Fotos und der hat schöne Fotos, sondern ich habe jetzt gerade das Gefühl, es sind so ein bisschen dunkle Zeiten, auch wenn gerade ein bisschen die Sonne hier bei uns wieder rauskommt. Aber irgendwie ist das für mich auch Seelenfutter. Also wer schon mal in der Lausitz war und wer da Spaß und Freude hat an den Landschaften und Tieren, der hat da auch so einen kleinen Kraftstofftank, glaube ich, fürs ganze Jahr. Also ich finde das ganz fantastisch. Guckt euch das gerne mal an und ihr stützt damit natürlich auch die Kultur am Ende vor Ort und auch, ja, ihr gebt auch solchen Leuten wie dem Lenny, der ja jetzt nicht nur Fotos und Filme dreht, sondern auch zum Beispiel jetzt hier sein Wissen zur Verfügung stellt, natürlich auch so ein bisschen was zurück für die vielen Jahre, die ihr da draußen im Morgennebel friert.
Beim Wiedehopf ist es ein großer Vorteil, man schwitzt im Zelt. Also das ist der Riesenvorteil im Gegensatz zum Ziegenmelker, wo man dann nachts draußen gesessen hat. Das hatten wir ja bei dem letzten Podcast schon ganz kurz mal erwähnt. Da kann es auch mal Temperaturen im einstelligen Bereich geben und das im Sommer. Beim Wiedehopf ist das dann eher andersrum, aber dazu dann gleich mehr.
Ja, gut. Also es war doch keine Mühe, ihr müsst doch keinen Kalender kaufen.
Doch,
das könnt ihr nächstes Mal dem Lenny einfach mal eine Sonnenmilch mitbringen. Das wäre dann die Alternative. Ja, wir haben ja noch das andere Thema Film. Da gab es doch eine Preisverleihung und dann gibt es bald im neuen Jahr wichtige Termine, habe ich gehört,
ja.
Oder einen wichtigen Termin.
Also wir haben den Film Die geheime Welt der Tiere, ein Film von Dr. Axel Gebauer, ein sehr, sehr guter Filmemacher aus der Oberlausitz, wo ich viele Jahre jetzt an dem Filmprojekt mit beteiligt war. Und unter anderem auch der Matthias Werner, auch ein Kameramann aus der Oberlausitz. Und Dr. Axel Gebauer hatte den Film, das ist ein Zweiteiler, Die geheime Welt der Tiere, insgesamt bei 3 Festivals eingereicht in diesem Jahr. Einmal auf dem Darßer Naturfilmfestival in Eckernförde beim Greenscreen Internationalen Naturfilmfestival und dann auch noch einmal in England. Das war natürlich mega, mega spannend, ob wir dort einen Preis gewinnen oder nicht. Und ja, wir hatten wirklich großes Glück, von der Jury ausgewählt worden zu sein mit dem Film. Und wir haben in Eckernförde den Film, wir haben insgesamt 2 Nominierungen bzw. Platzierungen erhalten. Einmal bester Film innovativ und dann einmal den Hauptpreis mit bester Film Wildnis, Natur, auch auf dem Darß. Und das war schon wirklich ein starkes Stück gewesen. Wir haben damit alle Mann nicht gerechnet. Und wir sind da sehr, sehr froh, dass dieser Film, der bei uns vor der Haustür entstanden ist, so gute Resonanzen erhalten hat. Und da haben wir natürlich auch das ein oder andere Bier dann dazu getrunken beim Festival. Aber ich glaube, die richtige Feier wird noch kommen. Wir haben ja jetzt genügend Zeit in der dunklen Jahreszeit, um uns da vielleicht nochmal zu treffen. Und in Bristol in England war der Panda Award gewesen und dort waren wir unter den besten 5 Filmen gelandet und das war schon natürlich, das ist so wie der Oscar eigentlich in der normalen Filmbranche, so ist der Bristol, in Bristol in England sind da die Panda Awards und das ist schon, da haben wir schon uns wirklich sehr, sehr gefreut. Und
der ist bald zu sehen, ne?
Richtig, also der Film lief jetzt schon auf Arte. Er ist leider im Moment nicht in der Mediathek, denn es sind insgesamt 2 Teile, die der Axel dort zusammengestellt hat, mit natürlich dem großen Fernsehen. Und jetzt werden gerade aus diesen 2 Teilen, aus diesen 47 Minuten, wird gerade ein Teil gemacht. Und der soll dann Anfang nächsten Jahres im ARD laufen, um 20.15 Uhr. Aber dazu können wir ja dann auch wieder auf der Homepage dann informieren.
Ja, genau. Ich werde den Termin dann auch nochmal kommunizieren. Aber jetzt gut, jetzt hup. Jetzt kommt er wieder. Das war täuschend echt zu. Du dachtest gerade, sitzt einer bei dir.
Aber guck mal, ich habe hier, während ihr das nicht sehen könnt, wir können uns gerade sehen mit Achim. Ich trinke gerade nicht aus meiner nicht aus meiner Wiederhofftasse, sondern aus einer handgefertigten Tasse, wo der Ziegenmelker drauf zu sehen ist. Hätte natürlich heute zum Podcast gepasst. Es wäre der Wiederhof gewesen.
Ich hätte ihn jetzt sofort erkannt.
Gut, der Künstler hat sich viel Mühe gegeben.
Ja, es gibt ja auch abstrakte Kunst. Gut, also genau, du hast nicht nur viel Zeit nachts im feuchten Nebel mit dem Ziegenmelker verbracht. Sag mal, hast du eigentlich bei dir ein paar Waschbären in der Küche rumlaufen oder im Arbeitszimmer? Oder
es sind drei Nebengeräusche. Ja, es sind 3 Katzen. Es ist so ähnlich wie Waschbär, so. Es sind 3 Katzen. Und die kann ich auch leider nicht vor die Tür setzen.
Das alles gut. Nicht. Alles gut. Nein, aber das hilft uns ja, weil dann wissen wir, wenn es klackt und zickt, dann muss jetzt keiner seine Technik überprüfen, sondern dann sagen wir einfach, hi Katzen, schön, dass ihr da seid. Kein Problem. Hauptsache, man kann das hinterher noch verstehen. Also nicht nur kalter Nachtnebel und Ziegenmelker, sondern auch Sonne und der Wiedehopf. Was hat dich am Wiedehopf eigentlich so interessiert? Wieso bist du da eingestiegen?
Also das war auch 2015. Das war in der Zeit, wo ich einen Carsten habe kennengelernt. Da hatte ich diesen Vogel, glaube ich, noch nie in der Lausitz vorher mal gesehen. Ich wusste, dass der da ist, aber halt natürlich meistens immer in den Gebieten, wo man schwierig rankommt, also zum Beispiel Truppenübungsplätze oder halt diese typischen Landschaften wie die Bergbaufolgelandschaften. Und irgendwann war ich bei Carsten im Spreecamp und habe einen gehört. Und da dachte ich mir, wow, sehr cool. Dann habe ich ja angefangen, Lektüre zu studieren, also Bücher gelesen. Und dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt war eine Dokumentation, die ich auf YouTube gesehen habe, die Rückkehr des Wiedehoffs in Österreich. Und das ist wirklich eine grandiose Dokumentation gewesen, die ich da gesehen habe. Die habe ich auch, weiß ich nicht, ich glaube 10, 15 Mal gesehen. Und habe dann gesehen, okay, der Manfred Eckernfelder, das ist dort der da die den Hauptdarsteller mitgemacht hat, neben dem Wiederhopf, hat Brutkästen gebaut, um so dem Tier eine Chance zu geben, wieder sesshaft zu werden oder beziehungsweise, dass diese Vögel in Österreich dort angesiedelt werden oder wieder zurückkommen. Und das war eigentlich so der hauptausschlaggebende Punkt, warum ich mich dann mit dem Tier so intensiv beschäftigt habe.
Wenn ich jetzt mal denke, ich fahre jetzt auch schon ein paar Jahre in die Lausitz, habe häufiger auch schon Wiedehöpfe dort gesehen. Wenn ich mal dran denke, also wo sehe ich die meistens, ist das eigentlich genau das, was du auch beschrieben hast, was man eigentlich auch in der Literatur wiederfindet. Das sind eher so Magerrasengebiete, also das, was nicht so dicht bewachsen ist, das, was halbwegs kurz ist, das, was warm ist, also gerade so ja Braunkohletagebauflächen, also die Inkippe, Nochten zum Beispiel, da war da jahrelang auch sehr viel, wo ich jetzt das Gefühl habe, es geht ein bisschen zurück. Aber auch an verschiedenen anderen Stellen, klar, wo man häufig zum Wölfe beobachten hinfährt, nördlich von Hoyerswerda, da ist er eigentlich auch immer. Also das sind eigentlich so typische Stellen. Aber dann war er auch vor einiger Zeit, gab es ja eine Brut auch in der Nähe eigentlich von Carstens Camp, direkt an der Spree, eigentlich in einem Dorf, könnte man schon fast sagen. Und
genau.
Vielleicht steigen wir damit mal ein. Was ist das eigentlich für ein Kerl? Weil man sagt ja eigentlich, der ist auch durchaus ein bisschen scheu. Also der braucht Ruhe an seinem Brutplatz. Aber auf der anderen Seite tobt er auch in Dörfern rum und sucht nach Nahrung. Hat damit gar kein Problem.
Ja, also du hast das ja gerade schon erwähnt. Und das ist genau das, was jetzt in den letzten Jahren so aufgetreten ist. In den letzten, kann man sagen, 3 bis 4 Jahren, dass die Wiederhöpfe auf einmal wieder in Dorfnähe gesichtet werden und auch dort brüten. Und ja, das ist allerdings auch dem geschuldet, dass halt viele Naturschutzmaßnahmen in den besagten Flächen wie Truppenübungsplätzen und Bergbaufolgelandschaften sogenannte künstliche Nisthilfen aufgestellt wurden. Diese wurden über die viele, viele Jahre positiv angenommen. Es wurden viele Jungvögel dort gezeugt bzw. kamen dort zur Welt. Und jetzt, wo so langsam die Brutplätze in diesen Gebieten nicht knapp werden, aber meistens besetzt sind, gehen dann natürlich die Vögel, die wieder zurückkommen in die Lausitz, in die alten Flächen bzw. in die alten Gegenden, wo sie eigentlich früher schon immer gelebt haben. Und das sind halt diese dörflichen Strukturen. Und jeder, der so, sag ich mal, ein Haus hat mit etwas größerem Grundstück, gerade Totholzbäume, wie zum Beispiel alte Äpfelbäume oder alte Pflaumenbäume, wo kleine Höhlen drinne sind, das ist dann so eigentlich der ideale Brutraum für die mitten in den Dörfern.
Wie ist das denn überhaupt? Die Lausitz ist ja eine Landschaft, die ist auch stark im Wandel. Also da, wenn ich zum Beispiel die Innenkippe Nochten nehme, das ist eine Kippe, da ist der Abraum aus dem Braunkohletagebau vor vielen Jahren wieder verfüllt worden. Als ich das kennengelernt habe, war das sehr kahl. Da gab es ein paar Schonungen, aber da war auch viel einfach so Sand, das sah fast so ein bisschen Tundra-Taiga-mäßig aus, als ob man irgendwo in Sibirien wäre. Jetzt wachsen langsam die Bäume wieder hoch und ich habe das Gefühl, ich sehe weniger Wiederhöpfe dort. Also wie siehst du das mit dem Wandel in der Landschaft, dass ja auch diese freien Flächen auch wieder zuwachsen? Und damit hat man ja nicht mehr dieses Offenland, was der Wiederhopf eigentlich braucht. Also wie verändert sich das?
Genau, also das ist eigentlich so mit so einem Schwerpunkt auch in den Bergbaufolgelandschaften, die naturschutzmäßig begleitet werden, mit wo dann die Sukzession, die fortgeschrittene Sukzession, wie du es jetzt schon sagst, die Bäume und Sträucher zurückgeschnitten werden. Und wenn das eben nicht passiert, wächst diese Gegend halt zu. Und das ist dann natürlich für den Wiederhopf so ein bisschen ein Problem, denn er mag ja, wie du auch schon gesagt hast, diese eher offenen Strukturen. Ne? Er braucht zwar Deckung an den Brutstätten, aber natürlich auch Offenflächen und magere Strukturen, um dort große Insekten zu finden. Und das ist mir auch aufgefallen, dass viele Tiere, die man früher an den Stellen, so vor 7, 8 Jahren gesehen hat, dass die dort gar nicht mehr sind. Aber guckt man sich die Landschaft an, weiß man dann auch warum. Weil die Landschaft dort in den Bereichen einfach zuwächst. Aber wir haben das zum Beispiel in der Slamener Heide. Kann ich ein sehr gutes Beispiel dann mal geben. Die Slamener Heide hat eigentlich ringsrum diesen normalen Laubmischwald, Kiefernwald und ist eigentlich ein gesunder Wald. Und selbst dort sind Wiederhöpfe, die dort brüten, in alten Spechtlöchern, in verlassenen Schwarzspechthöhlen. Ja, warum? Weil dort aber natürlich auch wieder angrenzend an diese Waldgebiete Offenflächen sind. Und das ist eben ganz wichtig, dass diese Strukturen vorhanden sind. Also ein kleiner Wald oder generell ein bisschen Wald mit Deckung, Höhenvorkommen ganz wichtig und natürlich dann diese offenen Landschaften.
Was dann, glaube ich, noch wichtig ist, wie ich das bisher verstanden habe, sind ja auch Feuchtgebiete in der Nähe. Ne? Also die brüten nicht in den Feuchtgebieten selbst unbedingt, aber schon in der Nähe. Und das hat vermutlich dann wieder mit der Nahrungsverfügbarkeit zu tun, weil also sie mögen ja zum Beispiel gerne Maulwurfsgrillen oder so etwas, aber Genau. Nicht jedes Großinsekt ist halt die ganze Zeit, in der die hier vor Ort sind, ja verfügbar. Ne? Also kommt schon drauf an, dass es auch eine Artenvielfalt gibt, die halt jetzt eine gute Versorgung über mehrere Monate gewährleistet. Und das heißt dann wahrscheinlich auch Feuchtgebiete in der Nähe, ne?
Genau, also das ist wirklich so. Man hat ja dort auch an der Slamener Heide, beziehungsweise in den Gebieten, wo ich die Wiederhöpfe beobachte und filme, auch Feuchtgebiete. Und das ist wirklich das Stichwort, ne? Großinsekten. Generell Insekten so wichtig für die Jungtieraufzucht, denn Wiederhöpfe brüten ja 1 bis 3 Mal im Jahr circa. Und am Anfang brauchen sie halt natürlich erstmal so kleinere Insekten. Das ist dann kein Problem. Aber je älter das Stadium wird von den Jungtieren, brauchen die halt unwahrscheinlich viel Energie und unwahrscheinlich viele Großinsekten. Und das ist genau dieses Stichwort. Ne? In den ländlichen Räumen hat man halt das Problem, dass doch noch in einigen Gebieten viel Landwirtschaft betrieben wird, wo Gifte oder Herbizide, Pestizide eingesetzt werden auf den landwirtschaftlichen Flächen, und dort sind natürlich dann keine Großinsekten vorhanden. Und das ist dann eben ein Problem für den Wiederhopf, wenn er dann doch in dörflicher Nähe brütet, wo findet er Nahrung? Und wenn er dann unwahrscheinlich weit fliegen muss, um Nahrung zu finden, ist das natürlich unwahrscheinlich aufwendig für ihn. Und da kann es sein, dass auch nicht alle Wiederhöpfe jung es schaffen, dort Flügge zu werden, aufgrund von Nahrungsknappheit.
Ja, es hat ja schon früh, ich glaube in den 70ern, hat ja schon Reinhard May gesungen, es gibt keine Maikäfer mehr. War schon so ein bisschen melancholisch, aber das zeigt ja auch diese Entwicklung. Also wo gibt es noch richtig Maikäfer-Vorkommen? Ne? Früher dann in den 40er, 50ern, das war ja die Zeit kurz nachdem ich geboren wurde. Nein, aber das haben mir noch meine Eltern erzählt, wie sie als Kinder noch Maikäfer wirklich auf den Feldern gesucht haben. Und bis ich mal irgendwann im Westerwald habe ich mit 25, glaube ich, eben meine ersten Maikäfer in meinem Leben gesehen. So, ne? Also da gibt es im Ruhrgebiet nicht. Ne? Zumindest habe ich sie noch nicht gesehen, sagen wir so. Also da ist schon ziemlich viel passiert und da ist auch noch viel zu tun, glaube ich. Ne?
Definitiv. Also das ist eben wirklich ein ganz, ganz großes Thema, der Insektenschutz. Nicht nur in der Lausitz, sondern generell deutschlandweit. Und wenn dort intensiv nicht etwas gemacht wird, man ist ja schon in vielen Punkten dabei, etwas zu unternehmen, dann hat es nicht nur der Wiederhopf schwer, sondern natürlich alle anderen Arten, die auf Insekten angewiesen sind. Ne? Und was ich zum Beispiel in diesem Jahr beobachtet habe, ist, ich hatte wirklich großes Glück und wir haben in der Slamener Heide mit Carsten Nitsch zusammen vor ungefähr 6 Jahren solche künstliche Nisthilfen besorgt. Da war durch Straßenarbeiten stand ein Baum, der ist halt umgekippt und der war halt in der Mitte hohl. Den haben wir uns besorgt, den hat man dann auf so knapp 1 Meter Länge immer so Stücke geschnitten. Dann haben wir einen Deckel drauf machen lassen, zusammen mit dem Bundesforstbetrieb. Und dann haben wir diese Kästen verteilt in den Gebieten und haben dann mal geschaut, wie werden denn die Kästen angenommen. Insgesamt waren es 12 Kästen gewesen. Und jetzt in diesem Jahr waren 3 Kästen besetzt mit Wiederhöpfen. Die Jahre zuvor waren es meistens Meisen oder Stare. Auch natürlich ein super Nebeneffekt, dass man dann für die Arten auch wieder gleich was mitgemacht hat. Und da hatte ich wirklich Riesenglück, dass ich von der Eiablage bis zum Ausflug das Wiederhopfpaar beobachten konnte bei der Jungtieraufzucht. Und da habe ich bei den Fütterungsszenen zum Beispiel mitbekommen, was machen die dort eigentlich? Also was haben die dort für Insekten im Schnabel? Dann habe ich große Teleobjektive verwendet, habe mich dann weit weg mit einem Zelt gesetzt, wo dann im Schnitt so um die 40 bis 50 Grad drin herrschten. Also so viel zum Thema, in der Nacht beim Ziegenmelker ist es kühl, beim Wiederhopf ist es eher andersrum.
Und hast du deine Jahreskarte in der Sauna zurückgegeben für die Zeit?
Das war dann hinfällig gewesen. Und das war total interessant, weil ich bin dann irgendwann auch mal zu diesem Kasten hin, wenn dann die Elterntiere lange nicht da waren um eine Revisionsklappe, die haben wir eingebaut, um zu schauen, wie geht's den Jungen, ist alles in Ordnung oder wie viel sind es, ist ja auch wichtig dann für die Kartierungsarbeiten. Und irgendwann am Abend habe ich gemerkt, was juckt dich hier so an der Haut? Also ich habe an der Haut Ausschlag bekommen. Diese kleinen roten Beulen, die man so kennt, wenn man auf irgendwas eine allergische Reaktion zeigt. Und da dachte ich, okay, das kennst du, du hattest das vorher auch schon und das Jahr davor
eine
auch.
Eine Wiederhopfallergie.
Es war leider Gottes eine Wiederhopfallergie nicht, aber es waren die Brennhaare des Prozessionsspinners. Und da wusste ich, okay, Brennhaare, Prozessionsspinner. So, dann konnte ich das so ein bisschen einordnen, weil ich da halt die großen Teleobjektive noch nicht drauf hatte auf der Kamera, was die dort verfüttern. Und da habe ich gesehen, kommen die Altvögel angeflogen und drehen die Prozessionsspinner vor dem Kasten im Sand. Die Brennhaare werden großzügig abgerollt und dann werden diese Prozessionsspinner verfüttert. Und da war für mich klar, okay, weil Prozessionsspinner ja meistens immer, das sind ja viele auf einem Haufen. Und in der Lausitz haben die sich halt stark verbreitet. Nicht nur die Kiefernprozessionsspinner, sondern auch die Eichenprozessionsspinner, glaube ich, nennt man die. Den genauen Fachbegriff weiß ich jetzt leider nicht. Und da war mir klar, okay, dann fliegen die immer dorthin, zu diesen Prozessionen, wo die Spinner sind. Dann nehmen die sich ein, zwei, fliegen zurück. Und so waren die immer, kann man sagen, fast im 3-4-Minuten-Takt damit beschäftigt, die Prozessionsspinner vom Boden wegzusammeln und dann zu verfüttern. Und das ist natürlich auch so eine Art gelebter Naturschutz halt, ne? Das sind halt Insekten, die ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die ursprünglich von hier sind, müsste ich auch nochmal nachlesen. Aber auf jeden Fall für Leute, die allergisch auf diese Tiere reagieren, ist natürlich super, dass die Tiere dann von den Wiederhöpfen verfüttert werden und dann somit im Wald bei den Förstern zum Beispiel keinen großen Schaden mehr anrichten.
Also ich glaube, auf das Thema gehen wir jetzt vertieft nicht ein. Das wird den Rahmen sprengen. Aber vielleicht ist es ja sogar auch noch ein bisschen Prädationsschutz, wenn die Füchse merken, vor dem Wiederhopfkasten fängt es an zu jucken. So, vielleicht halten sie sich ja dann auch fern. Aber das ist jetzt natürlich eine steile These.
Das kann sein, muss nicht. Ich weiß nur aus persönlicher Erfahrung von einer Bekannten von mir, die war mit ihrem Hund unterwegs im Wald und der Hund hatte einen Prozessionsspinner in Fang genommen. Und innerhalb von 10, 15 Minuten hat das Tier kaum noch Luft bekommen, der Hund. Und sie musste dann sofort zum Tierarzt fahren und der Tierarzt sagte eine Viertelstunde später und dein Hund wäre verstorben. Also bei Hunden, Kaniden scheint es wirklich so zu sein, dass die damit auch große Probleme halt haben, ne? Und vielleicht ist es auch so, dass die Wiederhöpfe das unabsichtlich so machen, durch Zufall legen die Brennhaare vor den Kästen und vielleicht gehen dann deswegen die Füchse halt nicht ran. Kann sein, müsste man mal beobachten.
Vielleicht bevor wir zum Thema Prädation kommen wir gleich auch noch. Vielleicht erst nochmal, ihr habt jetzt diese 10 Kästen oder 12 Kästen aufgehangen, 3 waren besetzt. Hattet ihr eigentlich einen Blick drauf, ob es da noch andere Bruten gibt? Also ich hatte auch in verschiedenen Papern gelesen, dass die scheinen schon einfach menschliche Nisthilfen zu bevorzugen. Also wenn sie beides haben, dann ist es nicht so, dass sie nur die Kästen nutzen oder nur, also sie nehmen ja auch alles, irgendwelche Tonnen, irgendwelche Gummistiefel, irgendwelche Löcher in Garagen, alles mögliche, alle Spalten, alles kommt in Frage. Aber diese Nisthilfen sind schon erfolgreich. Aber ursprünglich sind es ja meistens eigentlich Baumhöhlen oder auch irgendwelche Holzstapel oder Steinstapel. Ne? Also waren da noch andere Bruten in der Zeit?
Ja, also wir hatten...
Wie habt ihr das...
Also ich bin dann die Kästen abgefahren und habe dann überall Kontrollen gemacht. So 3-4 Mal in der Woche. Dann zur Hauptzeit auch mehrmals. Und da habe ich gesehen, okay, hier ist noch ein Wiederhopfpaar und es waren auch insgesamt 3 Junge in dem einen Kasten. Ich glaube, in dem anderen waren es 5 und an dem, wo ich gefilmt hatte, waren es 7 gewesen. Und damit war klar, es sind 3 Paare, die dann dort halt ihre Jungen großgezogen haben. Ne? Und die anderen Kästen waren leider nicht besetzt gewesen. Also nicht von Wiederhöpfen, sondern von...
Nein, ich meine, okay, du hast meine Frage, glaube ich, nicht richtig verstanden. Oder ich habe sie nicht klar genug gestellt. Ich meinte, aber wenn du so oft da warst, kannst du es wahrscheinlich ausschließen, dass jetzt zum Beispiel noch in einer Schwarzspechthöhle auch noch ein Wiederhopf war.
Ja,
Also haben
die. Doch, also es muss auch in den Schwarzspechthöhlen irgendwas gewesen sein, denn wir hatten mehrere rufende Männchen im Revier gehabt und ich hatte auch beobachtet, als ich dann im Zelt gesessen habe bei den Wiederhüpfen, die ich dort an dem Kasten gefilmt habe, dass immer ungefähr so 300 bis 400 Meter entfernt auch früh morgens und auch um die Mittagszeit und abends auch zwei Wiederhöpfe immer in den Wald geflogen sind und auch immer die Baumkronen, also in Richtung der Baumkronen geflogen sind. Und da gehe ich schon davon aus, dass dort, weil ich kenne dieses Gebiet dort auch, da sind sehr viele Schwarzspechthöhlen und da denke ich mir auch, dass die dort gebrütet haben.
Also sind die schon auch recht dicht zusammen, aber jetzt nicht direkt nebeneinander, also die brauchen schon ein paar hundert Meter Abstand, ja. Hängt natürlich von der Nahrungsverfügbarkeit ab, wie immer, aber.
Also es ist wie bei den Ziegenbäckern, da ist man ja vorher auch davon ausgegangen, dass die Nestabstände zu den jeweiligen Revieren so 1 bis 1,2 Kilometer, glaube ich, betragen. So stand es zumindest mal in einer Lektüre. Und als ich dann mal mit dem GPS zwei Nester gefunden habe, waren es gerade mal 300 Meter bei den Ziegenmelkern. Und so denke ich auch, kann das bei den Wiederhöpfen gut möglich sein, wenn einfach alles passt. Ne? Also wenn das Revier da ist, die Bruthöhlen da sind und auch natürlich die Nahrungsverfügbarkeit.
Jetzt haben wir ja mehrere Entwicklungen. Ne? Ich weiß nicht, was du für einen Blick darauf hast, aber wir haben ja zum einen dieses Problem mit den Insekten. Wir haben die Probleme des Waldes durch die trockenen Jahre vor ein paar Jahren, was ja auch wieder eine Folge hat für die Insekten, also die dann auch an geschädigte Bäume dran gehen. Wir haben jetzt da diese Hilfsprojekte, dass mehr Nisthilfen aufgehangen werden, dass die mehr Chancen haben. Und wir haben aber auch zum Beispiel in Afrika, wo sie ja hinziehen, den Kampf gegen die großen Heuschreckenschwärme südlich der Sahara, wo sie ja, ich nehme an, das ist das Ziel des Zuges, dass sie dann wie südlich der Sahara, wie viele Tiere diese großen Heuschreckenschwärme eigentlich nutzen, wenn hier Winter ist. Und jetzt gibt es dagegen ja Maßnahmen, weil da einfach die Menschen Angst haben oder weil die sagen, die fressen uns hier die Nahrung weg. Hast du da Beobachtungen, also wie das jetzt in den letzten 2-3 Jahren, ob das jetzt wieder zurückgeht? Weil wir hatten vor 3-4 Jahren, hatten wir in der Lausitz ja ein Jahr, da konnten wir uns vor Wiederhöpfen kaum retten. Ne? Da war ja alles voll.
Genau, also das sind so Beobachtungen, die sind immer sehr punktuell, finde ich. Also ich bekomme das in der Heide, also generell in den Heideflächen häufig mit, dass die Wiederhöpfe da sind. Wie viel das sind, weiß ich leider nicht, weil so genau kann man das auch nicht suchen. Da muss man wirklich so viel Zeit investieren. Und wenn man dann die Zeit auch noch beim Ziegenbäcker investiert, bleibt dann halt wenig Zeit noch für andere Arten. Man hat ja immer bloß ein kurzes Zeitfenster. Aber was ich sagen kann, ist, ich war im vorigen Jahr bei 2 Vorträgen von der Biosphäre gewesen. Und der Marco Ciszewski, das ist ja eigentlich der in der Lausitz die meisten Wiederhöpfe auch bringt von der Vogelschutzwarte in Neschwitz. Und er hat mir auch gesagt, dass die Populationsrate im Jahr 18/19, ich glaube, das waren fast 75-80% nach oben gestiegen ist. Und wie das dann aber jetzt in den letzten Jahren war, das weiß ich leider nicht. Ich hätte ihn das fragen können, denn wir haben auch zusammen die Wiederhöpfe, die dort in dem Kasten waren, die ich gefilmt habe, die haben wir auch zusammen beringt, gewogen. Aber das kann ich ihn gerne mal fragen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Beobachtungen in den letzten Jahren waren. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Was auf jeden Fall ist, dass die Tiere in den dörflichen Strukturen häufiger gesichtet wurden und auch immer wieder Anrufe kommen von Anwohnern, die man kennt und sagt, Mensch, komm doch mal hier, ich weiß nicht, was das hier für ein Vogel ist, der bei mir auf der Wiese rumläuft. Ne? Ja. Und da bekommt man das dann schon mit, dass die Tiere doch häufiger hier angetroffen werden in Dorfnähe.
Es wird teilweise beschrieben, dass die in Dorfnähe gerade eher auf die grün weichen Wiesen gehen, auf Rasen, der gemäht wird, und da liegt der Verdacht nahe, und dazu gibt es ja auch Infos, dass sie da Regenwürmer sich eher besorgen, im Gegensatz sonst zu den Großinsekten, die eher so aus dem trockenen, aus dem losen Bereich geholt werden. Immer eigentlich vom Boden abgesucht in den meisten Fällen. Also was sind deine Beobachtungen? Also wie groß ist der Anteil da irgendwie an Insekten und wie oft holen die sich Würmer in deiner Region?
Also das ist genau das, was die Leute auch zu mir sagten. Weil ich immer frage, wann habt ihr die denn gesehen? Naja, wir haben Rasen gemäht, dann haben wir nochmal gegossen. Aha, alles klar. Und das waren so 3-4 Aussagen, auch in diesem Jahr, von Leuten, die sich untereinander nicht kannten, die ich dann anrief Und die haben mir alle vier das Gleiche gesagt. Nach dem Rasenmähen, ungefähr eine halbe Stunde, nachdem sie dann nochmal den Rasen gewässert haben, das ist ja so des Deutschen liebstes Kind, Rasen ganz kurz halten und dann nochmal gießen und viel Wasser verschwenden. Aber komischerweise haben sie dann auch...
Aber das mögen die gerade.
Ja, ne, und das scheint so, dass sie das mögen. Ne? Und die meinten auch, die haben dann die Würmer aus dem Boden sich gezogen.
Hast du das auch schon mal gesehen? Ich habe das gelesen, das habe ich noch nicht gesehen, dass die auch wie so Störche und Milane und Krähen das machen, dass sie den Traktoren folgen, wenn die die Felder mähen und da an die Insekten gehen. Hast du das schon mal beobachtet?
Also bin ich ehrlich, habe ich auch noch nie so intensiv beobachtet, denn dazu muss man ja erstmal A wissen, wann ist Erntezeit oder wo sind gerade die Traktoren unterwegs. Eher bekomme ich das meistens durch Zufall mit. Wenn ich irgendwie unterwegs bin von einem Drehort oder von einem Ort, wo ich gerade filme, zum nächsten. Und dann mache ich auch mal halt, wenn ich Störche sehe, weil ich ja dann meistens auch die Störche gleich mitkartiere. Und aber da habe ich noch nie Wiederhöpfe beobachten können. Also zumindest nicht intensiv gesucht, sagen wir es mal so.
Jetzt gibt's ja bei der Jagd, also häufig wird vom Boden abgesammelt oder auch im Boden halt jetzt gestochert, ne? Also man sagt ja schon, er findet die Nahrung auch optisch, aber auch taktil, also durch Tasten mit dem Schnabel. Er hat ja irgendwie einen längeren Schnabel, der ein bisschen auch gebogen ist. Was hast du das Gefühl, also wie findet der zum Beispiel halt jetzt diese Maulwurfsgrillen? Die stecken ja schon im Boden, das sind ja höhlenlebende Tiere eigentlich und je nach Region gibt es Beutelisten und Analysen, die sagen, das sind teilweise 30-40%, die der sich von Maulwurfsgrillen ernährt. Das heißt, er muss ja eine Methode gefunden haben, wie er die effizient findet.
Also was mich, also ich weiß nicht genau, wie die das machen. Das habe ich so auch noch nie richtig beobachten können. Ich hatte nur einmal Glück, dass ich bei einem Ansitz an einem Waldweg war ich eigentlich überhaupt nicht auf Wiederhopf aus, sondern auf was völlig anderes, dass ein Wiederhopf vor mir gelandet ist. Dann läuft der wirklich ganz schnell, wieselflink kann man bald sagen, hin und her, stochert den Boden ab und das macht er so für ungefähr, also das hat er, wo ich das beobachtet habe, 1 bis 2 Minuten gemacht und hat nichts gefunden. Dann kam er aber irgendwann nochmal zurück und hatte dann, vielleicht ein paar Meter weiter, nochmal den Boden durchstochert und hat dann aber so kleine Käferlarven rausgezogen aus dem Boden. Dass es irgendwelche Grillen sind, Maulwurfsgrillen, konnte ich so noch nie beobachten. Was ich aber beobachten konnte, und da frage ich mich auch wirklich immer wieder, wie machen die das? Libellen. Die fangen Libellen, die müssen sie ja dann irgendwo durch Zufall irgendwo wegfangen, wenn die Libelle auch auf dem Boden sitzt oder im Flug vielleicht sogar, habe ich auch noch nie beobachtet, wie die Libellen fangen. Und was ich aber in den Heideflächen wirklich an sehr, sehr vielen Neststandorten oder Nisthöhlen beobachten konnte, ist, größter Anteil sind diese kleinen Heuschrecken, ne, die dann überall in der Heide sitzen. Denn so im Juli, August ist ja, also dieses Jahr war Wahnsinn gewesen. Wir hatten dieses Jahr ein Wahnsinns Heuschreckenjahr oder generell diese kleinen Insektenarten. Und da waren die wirklich minütlich, kann man bald sagen, wieder bei den Jungen und haben gefüttert, brauchten nicht weit fliegen und haben dann sehr, sehr viele kleine Heuschrecken eingesammelt. Aber mit dem Maulwurfsgrillen, ich habe es leider noch nicht beobachtet, ich kann mir das auch nicht erklären, wie sie das machen. Wird bestimmt auch irgendwo stehen, aber ich weiß auch nicht, ob das schon mal jemand gefilmt hat.
Naja, es gibt ja auch diese Jagdmethode, dass teilweise, das wird glaube ich auch auf Maulwurfsgrillen bezogen, dass die zum Teil zu groß sind, dass die einfach aus dem Loch gezogen werden und dass die sich dann so im Kreis drehen, dass sie die packen und im Kreis um das Loch drehen, um das Loch zu vergrößern. Das hast du dann auch noch nicht gesehen, ja?
Nee, noch nie. Also das, was ich dieses Jahr feststellen konnte, war, was jetzt nichts mit Nahrungsaufnahme zu tun hat, sondern mit der Aufzucht drin im Kasten. Wir hatten, beziehungsweise ich hatte im Kasten eine kleine Minikamera versteckt. Und die haben die Vögel auch akzeptiert und geduldet. Und da war es für mich dann möglich, im Zelt zu sitzen und zu schauen, was passiert denn drin. Und das ist ja eben auch so das Spannende, ne? Auch für die Wissenschaft. Und da war ein Fall gewesen, es waren insgesamt 8 Jungtiere im Kasten. Einer sah schon sehr klein aus, wo ich dachte, na, was wird das jetzt werden? Und dieser eine Vogel wurde nicht mehr gefüttert, weil die anderen haben ihn quasi verdrängt. Die saßen über ihm, Schnäbel waren offen. Und dann habe ich dann irgendwann gesehen, okay, der hat keine Chance, der wird das nicht schaffen. Was macht man dann natürlich? Greift man ein, greift man nicht ein? Natürlich, man greift nicht ein, es ist Natur, man muss das halt alles so belassen. Und da habe ich beobachten können, dass dieser tote Vogel von den Altvögeln mit dem Schnabel traktiert wurde. Und ich bin mir nicht sicher, ob er verfüttert worden ist. Ich musste dann leider los, es war dann auch spät. Nachts lasse ich die Tiere dann auch in Ruhe, mache das Licht dann auch aus in dem Stamm. Ich habe dann so eine kleine LED-Lampe meistens noch angehabt tagsüber, weil es ja doch dunkel ist in diesem Kasten. Und am nächsten Tag war der Vogel weg gewesen. Der war nicht mehr im Kasten auffindbar. Und als die Jungen ausgeflogen sind, hatte ich versucht, manchmal trampeln die ja auch ein dann halt. Ne? Das, wenn dann andere Tiere noch im Kasten sind, liegt der dann meistens im unteren Teil von dem Kasten oder von den Spähen. Und ich habe den nicht gefunden. Und ich weiß nur nicht, wurde der jetzt verfüttert? Oder war vielleicht doch irgendwas anderes noch im Kasten? Oder wurde der rausgenommen von den Altvögeln? Da gibt's eine spanische Studie dazu. Und die haben das wohl allerdings unter kontrollierten Bedingungen bei Wiederhüpfen festgestellt, dass die Jungtiere, die zu schwach sind, verfüttert werden an die anderen, wenn die Nahrungsknappheit da ist.
Mhm. Ich glaube, das war auch ein österreichisches Paper aus Kärnten, wo ich gelesen habe, dass wenn eine Brut aufgegeben wird, dass das Weibchen immer die Bruthöhlen sehr stark säubert, dass also kein Kot drin ist und auch sonst keine Reste drin sind. Also wie ist das bei dir, bei euch? Habt ihr das auch beobachtet? Und es könnte ja auch sein, dass einfach das Kleine entfernt wurde, könnte sein, dass es verfüttert wurde, wäre beides möglich, oder dass es einfach so ein Säuberungsdingen ist.
Ja.
Putzfimmel.
Es ist beides möglich, aber ich kann nur so viel sagen, ein Putzfimmel hatten meine Wiederhüpfe, die ich dort beobachtet habe, definitiv nicht. Also wenn du an den Kasten schon rangegangen bist, bei 30, 40 Grad im Schatten, es hat wirklich gestunken wie ein Wiederhopp. Also dieses Sprichwort ist nicht so weit weg hergeholt, oder wie sagt man so schön? Es hat seine Gründe, warum es dieses Sprichwort gibt, ne? Und also der Kasten...
Ja genau, sag doch dazu vielleicht nochmal was, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wer stinkt überhaupt, wie lange und warum?
Ja, also ich selber habe das, ich weiß gar nicht, ich glaube vor 4 oder 5 Jahren war das gewesen, als ich das erste Mal mit einem Ornithologen unterwegs war, um Wiederhopfkästen zu kontrollieren. Und er hatte mich dann auch einfach vorgehen lassen und er wusste, dass da Junge drinne sind. Und ja, dann hatte ich den Kasten zu schnell aufgemacht. Die Jungen haben sich erschrocken, haben dann sich umgedreht und dann haben die ein flüssiges, also es ist eine Mischung aus Sekret und Kot, glaube ich, also aus Urin und Kot, wird dann hinten zusammengerührt und wird aus der Wurzeldrüse, die befindet sich hinten am After, wird die dann in ungefähr unter Druck, unter einem, ja, kann man sagen, 1 bis 2 Meter unter Druck rausgeschleudert und dem Feind, der dann da oben in diesen Kasten reinguckt, direkt ins Gesicht oder an die Klamotten gespritzt halt, ne? Und ich hatte Glück, ich hatte den Kopf noch so ein bisschen zur Seite ziehen können, aber ich habe es natürlich an Hals und auf die Jacke bekommen, die ich anhatte. Und wer das einmal gerochen hat, der weiß dann auch, woher dieses Sprichwort kommt, du stinkst wie ein Wiederhopp. Und generell ist es so, dass die Tiere wirklich echt stinken. Also da drinnen sah es wirklich katastrophal aus in diesem Kasten. Das kann ich dazu sagen.
Dann ist es so, das waren die Jungvögel vor allen Dingen, ne? Genau, dieses Sekret aus der Bürzeldrüse mit Kot vermischt und verspritzt. Und die Weibchen, die spritzen dann nur das Sekret zur Brutzeit. Und dann soll nach der Brutzeit geht dieser Geruch weg, ne? Also dann können die Weibchen auch nicht mehr stinken, habe ich gelesen. Wie ist das denn mit dem Männchen überhaupt? Stinken die auch oder stinken die gar nicht?
Also das ist auch immer eine gute Frage. Wer ist Männchen, wer ist Weibchen bei den Wiederhüpfen? Ne? Wenn die beide nebeneinander sitzen.
Die sehen sehr ähnlich aus. Ne?
Von der Größe her, von der Statur her sehen die so ähnlich aus und eigentlich fast gleich und identisch. Ich selber, ich kann es gar nicht so sagen, ob das Männchen auch das macht oder ob das Männchen auch so stinkt. Ich weiß bloß, ich konnte es nur unterscheiden. Ich wusste, dass es das Weibchen ist, weil das wirklich die meiste Zeit dann auf den Eiern gesessen hat und gebrütet hat. Also ansonsten, ich hatte noch großes Glück, dass das Männchen, welches dort in dem Kasten war, beringt war und somit konnte ich den Unterschied machen, weil das Weibchen war nicht beringt. Okay, das war noch so ein Riesenvorteil gewesen und das wusste ich aber auch nur dahingehend, weil ich die Ringnummer ablesen konnte. Ich habe die abfotografiert und hatte die dann an die Vogelschutzwarte mal weitergeleitet und da kam dann die Rückmeldung, dass es ein Männchen ist, welches vor 5 Jahren in der Nähe von Boxberg beringt wurde. Also auf Luftlinie von dem...
Gar nicht so weit weg.
Gar nicht so weit weg. Von dem Brutstandort, wo ich gefilmt habe, bis nach Boxberg waren es, glaube ich, Luftlinie nicht ganz 20 Kilometer gewesen.
Wie ist das denn überhaupt mit den Niststandorten und den Bruthöhlen? Da gibt's ja allerhand zu lesen. Und dann steht da teilweise, in welcher Höhe muss es aufgehängt sein? Also niedriger Standort gut, weil da gehen nicht so gerne andere Vögel dann rein. Aber nicht zu niedrig, dann kommen die Prädatoren dran. Jetzt haben die Kärntner, glaube ich, auch, wie ich finde, nicht zu Unrecht geschrieben. Naja, sie können diese Argumentation nicht ganz nachvollziehen, weil Marder können sehr gut klettern und andere Prädatoren auch, Katzen oder sonst wie. Also da ist die Höhe für die nicht so plausibel. Die haben einfach gesagt, wenn ihr eine Höhle aufhängt, dann soll die nach Südosten zeigen. Und die haben gemerkt, die haben ganz viele Höhlen aufgehängt. Da wird die Himmelsrichtung überhaupt gar nicht präferiert. Da geht es eher um Wetterrichtung, dass es nicht da reinregnet. Das ist dann für den Bruterfolg halt wichtig. Und das andere, da haben sie halt beobachtet, dass Katzen, Marder und Waschbären, da die lassen sich von dem Geruch abschrecken. Und Hunde nicht, aber die gehen halt auch nicht in das Loch rein. Und man hat teilweise in Dörfern auch Wiedehöpfe wirklich ganz in der Nähe von Hunden gesehen, aber halt nicht von Katzen. Immer wenn eben eine Katze kommt, werden sie halt nervös und fliegen dann weg. Also wie ist das bei dir und deinen Beobachtungen halt jetzt im Zusammenspiel mit den Prädatoren?
Das ist ein gutes Stichwort. Also ich sag mal, diese Höhe von diesen Kästen und ob das nur einen Meter über dem Boden hängt oder 1,50 Meter, die brüten halt auch in Schwarzspechthöhlen. Und die sind ja bekanntlichermaßen weit oben.
Ja.
Oder zumindest in einer Höhe, wo man halt nicht davon ausgeht, dass dort Wiederhöpfe brüten. Ich glaube, die Höhe ist nicht so entscheidend. Nicht mehr. Vielleicht war das vor ein paar Jahren noch so gewesen, wo man halt keine anderen Erkenntnisse hatte. Was ich halt auch sagen kann, ist, dass in dem Kasten, wo ich die Jungen hatte, die dann ausgeflogen sind, die sind Flügge dann geworden, da war zuvor auch eine Brut drinne gewesen. Da waren auch 9 Eierlagen dort. Und die wurden insgesamt für 6 Tage bebrütet. Und am 7. Tag, als ich dann eine Kontrolle gemacht habe, waren die Eier alle raus gewesen. Bis auf eins, das war aufgebrochen. Das war auch ausgesaugt. Und da vermute ich auch ganz stark Marder, dass der dort in das Loch reingekrochen ist. Denn der Waschbär passt dort nicht rein. Und den Deckel können sie auch nicht aufmachen. Der ist fest verschlossen. Den kann man nur über einen bestimmten Mechanismus öffnen. Und ich denke mal schon, dass der Marder eine große Rolle spielt, aber natürlich auch andere Prädatoren. Wir haben ja zum Beispiel auch gefilmt, wie an einem Ziegenmelkernest der Eichelherr das Nest geplündert hat. Ne? Mhm. Und kann auch sein, dass es, aber ich weiß nicht, ob die Tiere in die Höhlen reingehen oder eine Art Kontrollbesuch machen. Warum nicht? Kann sein, muss nicht. Ich habe es noch nicht beobachtet. Ich kann dazu auch keine großen Aussagen da treffen. Aber was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, und das haben wir jetzt zum Beispiel gesehen, das macht das Naturschutzgroßprojekt Lausitzer Seenland. Die haben zum Beispiel die Kästen ziemlich weit oben angebracht und haben die Kästen so gebaut, dass die vorne am Eingang, die Wiederhöpfe gehen quasi durch das Hauptloch rein und müssen dann so einen kleinen Gang, wie so einen Schlängellauf machen. Und das verhindert natürlich so, dass der Marder dort reingeht, weil der Marder geht ungerne in solche Kästen. Das hat man wo rausgefunden. Und unterhalb dieser Brutkästen haben die ja so eine, an dem Baumstamm oder an dem Stamm, wo der Kasten aufgehangen ist, so Plastikschienen angebracht, dass der Waschbär im Endeffekt keine Möglichkeit hat, diesen Stamm hochzuklettern. Das sind also ziemlich gute Maßnahmen, die dort getroffen wurden, um den Tieren dort einen positiven Bruterfolg zu verschaffen. Also man muss sich da ein bisschen was einfallen lassen und mit einfachen Mitteln geht das aber ganz gut.
Ich fand es ganz interessant, es gibt ja auch ein Paper aus eurer Nähe auch, von der Vogelwarte Neschwitz hier, von Willi Nachtigall, also er hat es nicht gemacht, einer seiner Kollegen, da ging es auch um Wiedehöpfe und da gab es auch so ein Ansiedlungsprojekt und haben den Erfolg gemessen und haben dann auch beschrieben, was sind die Kriterien dafür, dass es denen besser geht in Zukunft. Und da spielten Prädatoren überhaupt gar keine Rolle. Das fand ich interessant. Da ging es also wirklich um Biotop und Nahrungsqualität und dass das das Entscheidende ist. Und das ist ja, also ich hatte ja in einem anderen Kontext mit ihm auch schon über Waschbären und Vögel gesprochen. Und da sagte er ja auch, obwohl ja die Gegend wirklich von Waschbären irgendwie wimmelt, aus Sicht der Vogelschutzwarte irgendwie kein Problem mit Waschbären. So, ne? Also wenn praktisch die Habitatqualität stimmt, dann spielt das am Ende nicht die entscheidende Rolle. Dann kann das immer mal hier und da vorkommen, aber spielt jetzt keine Populationsrolle am Ende.
Also bei den Wiederhöpfen kann das gut sein. Bei anderen Arten kenne ich auch andere Ergebnisse oder andere Dokumentationen aus der Oberlausitz, wie zum Beispiel die schilflebenden Arten, die Wasservögel, die im Schilf oder brüten oder generell, dass die halt wirklich Probleme mit dem Waschbären halt haben, ne? Aber wie das beim Wiederhopf ist, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, wir werden noch mal an anderer Stelle noch mal über den Waschbären sprechen. Ich finde das hochinteressant, wird jetzt den Rahmen hier sprengen bei uns. Wie ist das eigentlich mit dem, wir haben gerade über Bruthöhlen gesprochen, wie ist das mit Konkurrenz? Es gibt ja zum Beispiel sowas wie Stare oder auch andere Höhlenbewohner, die auch mal gerne so einen Brutkasten annehmen. Es gibt auch sowas wie Hautflügler, also Bienen, Hornissen, Wespen, die auch gerne mal in so einen Kasten gehen. Also wenn es da so Konflikte gibt, hast du was beobachten können? Also wer setzt sich denn da eigentlich durch?
Also bei dem einen Kasten waren zum Beispiel wirklich Hornissen drin gewesen, in dem einen aufgestellten Wiederhopfkasten. Und da war für mich auch klar, ja, kannst du halt nichts machen. Ne? Hornisse auch streng geschützte Art und haben wir dann auch drin belassen.
Aber vielleicht der Wiederhopf, vielleicht frisst der die Hornisse.
Habe ich auch noch nicht beobachtet, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Und ja, also das kann gut möglich sein, dass der Wiederhopf die frisst. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte man dort mal im nächsten Jahr eine Kamera anbringen, um das mal zu beobachten, wenn die Hornissen wieder im Wiederhopfkasten sind und der Wiederhopf in der Nähe brütet, ob die dort sich vielleicht an Nahrung irgendwie bereichern. Und ich weiß nicht, warum das da so ist. Kann ich dir wirklich
wahrscheinlich
nicht sagen.
Wahrscheinlich, damit die Hornisse nicht in die Zunge sticht.
Das kann sein. Das ist gut möglich.
Das wäre so eine gewagte These. Wie ist das mit dem Sozialverhalten? Was hat der so für ein Familienleben? Geht ja eher, man liest so von einer monogamen Saisonehe. Ist das so? Weiß man das von Beringungen oder?
Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, dass ich mal den Marco mal frage, was die für Beobachtungen dort haben. Der Axel hatte das gefilmt, ist auch in dem Film zu sehen vom Axel, wie ein Wiederhopfweibchen das Jungtier füttert. Und in dem Moment, wie das Weibchen wieder auf Nahrungssuche ist, kommt ein Männchen an die Höhle und will die Höhle übernehmen. Und da war natürlich dann richtig Alarm gewesen. Das sieht man auch schön im Film. Aber ansonsten denke ich schon auch, dass die diese monogame Ehe im Sommer halt haben. Ich glaube, bald auch Schachtelbruten müsste man auch mal schauen, ob das bei denen auch so ist oder nicht. Das ist halt immer das Schwierige. Gibt es, okay.
Dann gibt es aber nicht häufig. Also ich kenne Zahlen von, wie viel waren das? Ich glaube, von mehr als 70 beobachteten Bruten waren dann 3 Schachtelbruten. Also das heißt, für die den Begriff jetzt nicht parat haben, es gibt eine Brut und dann sind die Jungen geschlüpft und dann lässt sich das Weibchen noch einmal befruchten. Das kann sein vom selben Männchen, kann sein von einem anderen Männchen und das Männchen versorgt dann die Küken und das Weibchen brütet wieder. Ne? Und manchmal versorgt das Männchen auch 2 Bruten. Das ist halt unterschiedlich. Na, aber sowas gibt's auch bei Wiederhopf, ist beobachtet worden, aber in der Studie war es eher so die Ausnahme. Also 3 von 70, meine ich ungefähr, war so die Quote.
Interessant. Ja, mal sehen, vielleicht klappt das ja im nächsten Jahr, wenn man wieder mal ein Paar hat in den aufgestellten Kästen, dass man das vielleicht mal genauer beobachten kann und auch mal dokumentieren kann.
Vielleicht noch zum Schluss. Wie kann man den Vogel erkennen? Den Ruf kann sich jeder anhören, glaube ich. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, hat wahrscheinlich irgendeine Vogel-App und das Hup, Hup, Hup gibt's überall. Auch nochmal interessant, dass man eigentlich selbst auf der größten Vogel-App nur 3 Stimmen kennt, nämlich den Bettelruf und den Revierruf. und dann auch noch dieses Fauchen, was ja dann vor dem Kotspritzen kommt. Ich weiß nicht, ob du damals in deiner Stinkephase auch angefaucht wurdest.
Also ich kenne auch noch viel, viel mehr Widerrufe und Laute, aber das würde jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen. Ich habe auch mit Mikrofontechnik auch am Kasten gearbeitet und es gibt ein Trällern, es gibt Zischen, es gibt Fauchen, es gibt wirklich verschiedene Laute. Weiß nicht, ob das schon erforscht wurde, wofür die dann sind halt, ne? Aber es war halt meistens immer dann zu der Zeit logisch, wenn die Jungen im Kasten waren.
Ich finde übrigens vielleicht noch so einen Beobachtungstipp. Also ich meine, du kannst ja mal sagen, wie du jetzt einen Wiederhopf im Flug erkennst. Also für mich ist das auch dieses schwarz-weiß gestreifte, ist halt sehr deutlich zu sehen. Und dann hat er so ein bisschen so eigentlich Flügel, die sehen fast ein bisschen nach Kiebitz aus. Also eben sehr rundlich. Und er ist auch so ein bisschen taumelig, so, ne? Also er flacht auch so mit den Flügeln.
Genau. Also ich sag immer den Leuten, haltet Ausschau nach einem besoffenen Vogel, ne? Also nicht der, der auf der Straße läuft, sondern nach dem besoffenen Vogel, der so aussieht, als wenn er wirklich ein Problem hätte beim Fliegen. Und das ist eigentlich dann ganz typisch, ne? Er hat so diesen schmetterlingsartigen Flug, so ein bisschen gaukelnd. Und also ich sag immer, für mich sieht es auch, als wenn er besoffen ist und durch die Gegend fliegt. Daran kann man den Widerhopf relativ gut erkennen.
Das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
In diesem Sinne, wir gehen jetzt ein Bier trinken.
Mach das mal. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Und
gerne.
Ja, vielleicht musst du noch so ein paar Kalender nachmalen, wenn jetzt so viele Bestellungen reinkommen. Ich wünsche dir was. Ne?
Das wäre schön. Also schaut einfach rein über meine Homepage. Da wird es auch, denke ich mal, irgendwo noch verlinken. Und dann könnt ihr mich auch anschreiben oder auch anrufen, wenn ihr einen haben wollt oder eine größere Bestellung habt. Gar kein Problem.
Alles klar. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Schönen Abend noch. Vielen, vielen Dank.
Macht's gut. Ciao.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.